SWR 2 Leben.
Ich liebe die Bundeswehr und ich habe es geliebt bis zum Ende. Soldat zu werden, bin ich absolut im Reinen mit. Ich möchte nicht müssen.
Dennis Gögel, 33 Jahre alt, Soldat der Bundeswehr von 2006 bis 2010. Im Jahr 2015 wurde er in New York wegen Verschwörung zum Drogenschmuggel und zum Auftragsmord zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ich wollte ihn im Gefängnis besuchen, aber das hat die Verwaltung nicht erlaubt. Jetzt steht er auf dem Flur einer Haftanstalt in Pennsylvania, USA, und erzählt mir seine Geschichte am Telefon. Die Akustik des Telefongesprächs ist schlecht. Es wird deshalb hier von einem Sprecher wiedergegeben.
Ich liebe die Bundeswehr und ich habe sie geliebt bis zum Ende. Soldat zu werden, da bin ich absolut mit im Reinen. Ich möchte es nicht missen. Es war eine Bereicherung für mich als Person. Es hat aus mir einen komplett anderen Menschen gemacht.
Ich gelobe.
Ich gelobe.
Der Bundesrepublik Deutschland.
Treu zu dienen.
Und als er bei der Bundeswehr war, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, wo die dann offiziell diese Feier dann...
Daria Ahlborn, Dennis Gögels Cousine.
Vereidigung, da waren wir dann da und da hat Dennis auch total glücklich gewirkt. Ja.
Ich habe dem Hauptgefreiten Dennis Gögel wegen vorbildlicher Pflichterfüllung eine förmliche Anerkennung erteilt. In seiner Einstellung zum treuen Dienen ist er Vorbild für alle Soldaten. Vorpal, Oberleutnant und Kompaniechef.
Alles, was mit der Armee zu tun hatte, habe ich schon gemocht, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich
habe mir diese Tarnklamotten gekauft. Es war wie ein Kindheitstraum. Ich denke, dass Filme, als ich klein war, eine große Rolle dabei gespielt haben. Platoon, Full Metal Jacket, das war, wo ich noch ganz klein war.
Er hatte es nicht leicht, als er klein war. Erst 4 Jahre war er alt, da starb seine Mutter an Asthma. Er wuchs bei seiner Großmutter auf. Sein Vater besuchte ihn selten.
Ja, Dennis und ich, wir sind von klein auf zusammen aufgewachsen. Wir waren im Sommer immer bei meiner Oma, meinem Opa im Garten. Da ich ein Einzelkind bin, hat er die Bruderfunktion bei mir so übernommen. Und wir konnten uns immer alles erzählen und deswegen bin ich auch sehr traurig, dass er immer noch da in Amerika ist und der Transfer immer noch nicht nach Deutschland hier stattgefunden hat.
Dennis, sein Vater, den konnte ich nie ab, weil der Dennis immer verarscht hat, auf Deutsch gesagt. Der hat gesagt, morgen komme ich. Um 4 ungefähr bin ich da.
Brigitte Gögel, die Großmutter.
Oma, lass uns mal ans Fenster gehen. Vielleicht kommt Papa jetzt. Wie oft wir hierher gerannt sind. Alle 5 Minuten musste ich mit dem ans Fenster gehen. Und der Vater ist nie gekommen. Also ich gebe dem auch ein bisschen Schuld.
Weil sein Vater halt nicht da war für ihn, wo er so klein war und seine Mutter auch früh gestorben ist. Ja, es hat viel Trauer und Aggression aufgeworfen. Und vielleicht war das bei der Bundeswehr die Möglichkeit, das so ein bisschen auszugleichen. Durch die Schießübung und auch durch die Manöver. Ich glaube, dass das so diesen Pegel gehalten hat. Er kam mir nie aggressiv rüber oder sonst was. Er war bei uns immer der Lustige, der immer hilfsbereit war. Die Bundeswehr war dann vielleicht so dieses Ventil, wo er dann mal Dampf ablassen konnte, wo man nicht der nette Junge sein musste.
Wegen all dieser Sachen habe ich sowas wie Minderwertigkeitskomplex aufgebaut, den ich mal versucht habe.
Mit schweren Aufgaben, mit Jobs zu kaschieren, die nicht normal sind, die gefährlich sind, um irgendwie besonders dazustehen und diesen Minderwertigkeitskomplex zu kaschieren.
Nach der Schule geht Gögel zu seinem Vater, der damals ein Restaurant in Düsseldorf führt, und beginnt eine Lehre zum Koch.
Er war nie wirklich Kontakt über eine längere Zeit mit meinem Vater.
Da war nie wirklich ein Kontakt über längere Zeit mit meinem Vater. Dieses Vertrauen, das ein Vater zu seinem Sohn aufbaut und vice versa über viele Jahre, das kann man nicht nachholen in 6 Monaten. So sind wir oft aneinander geraten. Und das ist damit geendet, dass ich Düsseldorf verlassen habe und mich ein paar Monate später bei der Bundeswehr beworben habe.
Er verpflichtet sich für 4 Jahre, die er größtenteils in Pommern verbringt, in einer abgelegenen Kaserne.
Da ist er auch aufgeblüht. Er hat auch immer viel erzählt, wie spannend das ja ist und dass ihn das auch alles interessiert hat.
Statt kochen lernt er töten. Brigitte Gögel, die Großmutter.
Ich habe mich gefreut, dass er zum Bund gegangen ist. Ich verstehe es nur nicht, was er gemacht hat. Er wollte unbedingt Scharfschütze werden. Sag ich, wofür willst du ein Scharfschütze werden? Muss das sein, sag ich, wozu? Doch, Oma, ich will das und ich mache das und ich kriege das durch, hat er gesagt.
Scharfschützen gab es in Hitlers Wehrmacht und in der Bundeswehr erst wieder, seit die Truppe in Auslandseinsätze geschickt wird. Ist Ihre Aufgabe nicht das gezielte Töten?
Ja, aber wenn man jemanden erschießt oder verletzt, normalerweise wäre die Person ja dann ein anderer Kombatant.
Ja, aber wenn man jemanden erschießt oder verletzt, normalerweise wäre die Person dann ein anderer Kombatant. Jemand, der einem selbst das Leben nehmen würde, wenn er die Chance dazu hätte. Die Person am anderen Ende würde auch nicht zögern, Ihnen das Leben zu nehmen. Demnach ist das gerechtfertigt.
Gegen Ende seiner Dienstzeit zieht Gögels Einheit nach Afghanistan in den Krieg. Gögel freut sich darauf, aber er darf nicht mit.
Ich wurde vorbereitet für Afghanistan
und als es dann losgehen sollte, quasi 2 Wochen zuvor, kam der MAD.
Der militärische Abschirmdienst der Bundeswehr.
Kam der MAD und meinte, ich könnte nicht fliegen,
weil die sagen, ich hätte mit rechtsradikalen Gruppierungen zu tun und haben mich gesperrt für den Flug. Und haben mich in der Kaserne behalten. Wobei den Ermittlungen später und bei den Verhören rauskam, das war Schwachsinn.
Ein Freund Gögels aus der Schulzeit bewegte sich damals in der Nazi-Szene und Gögel brach den Kontakt zu ihm nicht ab. Der MAD gibt mir zu Gögel keine Auskunft, aber ich erfahre, dass der Dienst ihn schließlich nicht als rechtsradikal, sondern als politisch indifferent einstufte.
Meine Einheit war da allerdings schon Monate unten in Afghanistan.
Es hätte keinen Sinn mehr gemacht für mich, nachzufliegen. Sodass ich halt in der Kaserne geblieben bin, in einer anderen Unit. Und dort habe ich mit einem Unteroffizier gesprochen und der hat mir erzählt von diesen Firmen, die jetzt jeder kennt. Sowas wie Blackwater oder Dyncor, die sogenannten Söldnerfirmen. Er hat mir erzählt, dass die ziemlich gutes Geld verdienen. Und deswegen habe ich mich dann halt nach diesen Söldnerfirmen umgehört im Internet und habe welche gefunden und habe mich bei denen beworben. Bei einer bin ich angenommen worden und im Oktober 2010 habe ich mit dem Dienst bei der Bundeswehr aufgehört und am 15. November an meinem Geburtstag bin ich dann nach Afghanistan geflogen.
Dort arbeitet Gögel bei der afghanischen Sicherheitsfirma Kabora Security Services, die deutsche Einrichtungen bewacht. Auf Gögels Facebook-Seite finde ich ein Foto. 4 Männer posieren vor einem Jeep-ähnlichen Auto. Sie tragen Turnschuhe und sehr dunkle Sonnenbrillen. Gögel, der Truppführer, ist etwas größer als die anderen. Alle halten Gewehre vor ihren Bäuchen, den Finger am Abzug. Afghanische Sicherheitsfirmen, das sind in der Regel Milizen unter dem Kommando eines Warlords, die nun das Etikett private Sicherheitsfirma tragen. Sie besolden neben Afghanen auch Ex-Soldaten aus NATO-Ländern. Von solchen Söldnertrupps sind Verbrechen bekannt geworden. Illegale Straßensperren, wo von Passanten Wegezoll erpresst wird, sind dabei noch das Geringste. Willkürliche Razzien, Raub, Mord, sexuelle Gewalt an Frauen, Kindern und Männern sind ebenfalls dokumentiert. Was waren denn in Afghanistan Ihre Aufgaben?
Ich möchte darüber nicht reden.
Wegen der Verschwiegenheitserklärungen und aus Respekt gegenüber ehemaligen Kollegen und Arbeitgebern.
Ich weiß nur, dass es da halt nicht so harmlos zugeht. Erzählt hat er eigentlich so groß wie nichts. Aber man hat auf jeden Fall eine Veränderung gemerkt. Danach dann. Er war in sich gekehrter. Vielleicht sind da auch Sachen passiert, von denen ich ja nichts weiß, die ihn halt auch sehr beschäftigt haben. Also.
Gögel bleibt nur 3 Monate in Afghanistan.
Ich bin nicht stolz darauf, was da am Ende passiert ist. Es gab Schwierigkeiten und aufgrund dieser Schwierigkeiten wurde ich gefeuert und nach Hause geschickt. Ich möchte da nicht weiter drüber reden.
Verschwiegenheit auch hier, vermutlich zu seinem eigenen Schutz. Gögel kehrt nach Hannover zurück. Hier wohnt der Scharfschütze mit Auslandserfahrung wieder bei seiner Großmutter.
Der hat hier auch immer auf dem Teppich seine Liegestütze oder wie das heißt gemacht. Er hat schöne Muckis gehabt. Habe ich immer gesagt, ich kann das nicht ab mit diesen ollen Muckis da. Das sieht doof aus. Für mich sieht das doof aus. Er fand das schön.
Fitness spielt eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben. Ich möchte bis ins hohe Alter fit sein. Ich würde mich schon als sehr eitel beschreiben.
Unter dem Stichwort Eitelkeit rangieren auch die Tattoos? Ich habe mit ihrer Großmutter gesprochen. Sie hat gesagt, so wie sie das kennt, haben Tattoos nur Kriminelle.
Das hat sie mir auch immer gesagt.
Nun war ich aber schon tätowiert, als ich noch nicht kriminell war.
In Hannover arbeitet Gögel als Kaufhausdetektiv. Aber er will wieder in die weite Welt.
Ich habe mich für eine Stelle beworben in dem Anti-Piraterie-Business.
Es ist schwer reinzukommen. Vielleicht habe ich Glück gehabt.
Das Anti-Piraten-Business vor der Küste des ostafrikanischen Landes Somalia zieht damals viele Söldner an. Somalia gilt nach Dürren und Bürgerkriegen seit den 90er Jahren als Failed State, als gescheiterter Staat. Flotten aus vielen Ländern plündern die reichen Fischgründe vor der Küste. Darauf antworten somalische Piraten. Sie überfallen zunächst die Fischtrawler und bald auch Handelsschiffe. Aus der Notwehr der Fischer wird ein einträgliches Geschäft. Die Piraten bringen die gekaperten Schiffe an die Küste und halten sie so lange fest, bis ihnen ein Lösegeld in Millionenhöhe ausgehändigt wird. Zahlen müssen die Reeder, die schon bald auf ihren Schiffen private Sicherheitsleute mitfahren lassen. Diese Männer stehen auf der Brücke oder hocken hinter Sandsäcken an der Reling, das Scharfschützengewehr griffbereit. Seit 2011 ist Dennis Gögel dabei.
Es kommt vor, dass die Piraten näher kommen.
Aber spätestens wenn Warnschüsse abgegeben werden, dann drehen 95% dieser Leute ab. Die sind nicht lebensmüde. Wenn es wirklich dazu kommt, dass die Piraten kämpfen wollen, dann müssen wir natürlich versuchen, diese Kriminellen unschädlich zu machen. Da wir eine Pflicht haben, unsere Mannschaft, unseren Kapitän, unser Schiff zu beschützen. Dann kriegen die natürlich das, wonach sie gefragt haben. Dann wird das Ziel vernichtet.
Ich erzähle Gögel von einem früheren Bundeswehrsoldaten, der auf einen Piraten schoss und dann durch sein Zielfernrohr sah, wie die Gewehrkugeln dem jungen Afrikaner den Brustkorb öffneten. Danach gab der Schütze seinen Job auf. Können Sie sowas nachfühlen?
Nicht wirklich.
Wenn derjenige, den er erschossen hat, bewaffnet war, auch noch mit einer Panzerfaust, die er auf ihn oder das Schiff gerichtet hat, dann war das absolut gerechtfertigt, was er getan hat. Um das Schiff und die Besatzung zu schützen. Ich denke, dass er sich nicht schlecht vorkommen muss.
Ein Foto auf Gögels Facebook-Seite zeigt ihn neben einem anderen Söldner an Deck eines Frachtschiffs. Sie lachen. Daria Alborn, Gögels Cousine.
Da würde ich jetzt sagen, dass die sehr viel Quatsch auf dem Schiff gemacht haben, so wie mein Cousin da guckt. Lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Also er ist ein herzensguter Mensch und solche Sachen sind ja auch immer mit Gefahren verbunden. Ne? Auch wenn er diese Schiffe nur bewacht, es kann immer da was passieren. Und auch da habe ich mir immer Sorgen gemacht und habe auch immer gesagt, Dennis, bitte komm heile wieder und mach da keinen Scheiß und bitte pass auf dich auf. Ja, und dann kam er ja noch meistens mal so nach einem Monat oder so immer wieder. Wir haben nie über diese Fahrten geredet, weil ich war einfach nur froh, dass er da war. Ja, und dann haben wir über belanglose Sachen immer geredet.
Ein weiteres Foto zeigt Gögel in Kampfpose. Breitbeinig steht er da. Er trägt Kopfhörer, eine dunkle Sonnenbrille und Handschuhe. Mit seinem Hightech-Gewehr visiert er ein Ziel an. Zwischen zwei Jobs verbringt Gögel einige Tage auf einer schwimmenden Waffenkammer. Das sind Schiffe in internationalen Gewässern, wo Geschäftsleute Kabinen, Verpflegung und Leihwaffen für Söldner bereithalten. Hier macht Gögel die Bekanntschaft eines Mannes, dessen Identität er auch heute nicht preisgibt.
Der hat mir halt erzählt, er könnte mir einen Job verschaffen, wo ich sehr viel Geld verdiene. Von Geldtransporten war die Rede, von viel Reisen war die Rede. Das hat sich wirklich sehr, sehr gut angehört für mich.
Es ist Gögels erster Kontakt mit dem organisierten Verbrechen.
Er war eine Art Headhunter, um gute Leute zu spotten und anzuwerben für die Organisation. Er und ich, wir sind uns sehr, sehr nahe gekommen, waren die ganze Zeit zusammen, haben geredet und gelacht und alles. Nachdem wir ein paar Tage zusammen waren, hat er mir eine E-Mail-Adresse gegeben.
Diese Adresse gehört zu einem weltweit operierenden Netzwerk, das illegal mit Medikamenten, Drogen und Waffen handelt. Der Chef ist der Südafrikaner Paul Leroux. In Somalia hat er eine Plantage für Kokain, Marihuana und Opium angelegt. Für die Sicherheit seiner Geschäfte verlässt Leroux sich auf ehemalige Soldaten. Von all dem hat Gögel nichts gewusst, sagt er, als er auf hoher See die Mailadresse bekam.
Und an diese E-Mail-Adresse habe ich meinen Lebenslauf rausgeschickt und nach ein paar Tagen wurde mir zurückgeschrieben. Und ich wurde für den Job akzeptiert.
Was Gögel sicher nicht weiß, Leroux, der Boss, ist Monate zuvor von der US-amerikanischen Drug Enforcement Agency, kurz DEA, in eine Falle gelockt und festgenommen worden. Keiner seiner Komplizen und Untergebenen erfährt davon. Leroux dirigiert sein Netzwerk wie zuvor per Mail und Telefon, jetzt allerdings aus der Untersuchungshaft heraus und nach den Anweisungen der DEA. Von oben her, mit Leroux als Strohpuppe, rollt die DEA in den folgenden Monaten seine Organisation auf. Leroux's Mann in Thailand, Joseph Hunter, bekommt den Auftrag, neue Sicherheitsleute anzuwerben. Gögel überredet einen Kameraden aus seiner Bundeswehrzeit, sich ebenfalls zu bewerben. Anfang 2013 fliegen beide nach Thailand. In Bangkok treffen sie auf Joseph Hunter, damals 49 Jahre alt. Er hat 18 Jahre in der US Army gedient, zeitweise als Ausbilder für Scharfschützen. Danach war er für die private Sicherheitsfirma DynCorp im Irak. Er nimmt die beiden Deutschen mit auf die Ferieninsel Phuket. Ein polnischer Ex-Soldat und ein ehemaliger Militärpolizist der US Army gehören ebenfalls zum Team. Sie beziehen ein Haus von Leroux, das DEA-Agenten zuvor mit Mikrofonen und Kameras verwanzt haben.
Wir hatten die wildesten Vorstellungen, wie das jetzt so weitergeht, Geheimagenten-Style.
Wie hat Hunter auf sie gewirkt?
Sehr in sich gekehrt. Grimmig. Ernst. Hat wenig geredet. Depressiv. Absolut depressiv. Er und ich, wir sind uns ziemlich nahe gekommen, wenn wir alleine waren. Dann haben wir eine Menge geredet. Er hat sich auch mir geöffnet. Für mich sah das dann so aus, als ob er sich wirklich um mich kümmert.
Seiner Richterin in New York wird Gögel schreiben, er habe Hunter als so etwas wie den Vater gesehen, den er nie hatte. Joseph Hunter bereitete seine jüngeren Kameraden auf ihre Aufgaben vor. Die DEA zeichnete viele Gespräche auf, auch das folgende.
Ja, also wir haben schon eine Menge gemacht früher. Wir haben Gold geschmuggelt und Waffen. Einmal war ich in Sri Lanka und habe Handgranaten gekauft. Wir hatten Leute in Somalia, die haben da eine kleine Armee aufgebaut. Die brauchten Waffen.
Yeah.
Sowas erlebst du nicht mal im Kino. Du siehst James Bond im Kino und denkst, das könnte ich nicht. Okay, jetzt könnt ihr. Es ist so ähnlich wie beim Militär. Nur, dass ihr jetzt nicht für die Regierung arbeitet, sondern für diese Leute. Okay? Es ist wie im Krieg.
Zunächst sind es harmlose Aufträge, die Leroux, angewiesen von der DEA, seinen Leuten erteilt. Sie werden auf die Bahamas geschickt, um ein Flugzeug zu observieren, das mit Kokain beladen in die USA fliegt. Sie fliegen nach Mauritius, um ein Meeting von Drogenbossen abzusichern. Aber in dem Flugzeug ist kein Kokain und die Männer bei dem Meeting sind keine Drogenhändler. All diese Aktionen sind von der DEA fingiert. Doch dann kommt Leroux, angewiesen von der DEA, mit einem heiklen Auftrag. Zwei Männer sind zu töten. Einer ist ein Bootskapitän, der für Leroux arbeitet, aber nun für die Behörden spitzelt. Der andere ein Agent der DEA. Leroux nennt auch gleich den Lohn. $500.000 will er für den Mord an dem DEA-Agenten bezahlen. 200.000 für den Bootskapitän.
Da liegen Bonuszahlungen für euch drin, wenn ihr das machen wollt. Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn ihr einsteigt, es ist ziemlich viel Geld.
Mhm. Okay.
Also, habt ihr Probleme damit?
Nein.
Es ist eine Menge Geld für uns da. Also, seid ihr dabei?
Yep.
Ich war immer noch der Meinung, dass er diese Frachterschiffe bewacht. Ich wusste davon ja gar nichts. Er hat mir gesagt, dass er nach Thailand sozusagen hingezogen wäre, aber dass er uns gerne alle wiedersehen möchte und dass er deswegen kommt. So hat er mir das gesagt.
Das war möglicherweise sein eigener Wunschtraum.
Das glaube ich auch.
Tatsächlich hat er sich schon bereit erklärt, die beiden Männer zu erschießen. Auch diese Aussage konnte die DEA in Thailand mitschneiden und später dem Gericht in New York vorlegen.
Ein oder zwei Tage, bevor ich dann die ganze Geschichte in der Zeitung gesehen habe, hatten wir über WhatsApp geschrieben, ihm Sprachnachrichten hinhergeschickt und dann hat er gesagt, er würde in 3 bis 4 Tagen nach Deutschland kommen. Und wir haben uns schon für ein Treffen verabredet und ich habe mich total gefreut und er auch. Und haben wir abgemacht, dass wir uns im Biergarten setzen oder irgendwo ein Eis essen gehen. Und danach habe ich nichts mehr gehört.
Statt nach Hannover fliegt Gögel im September 2013 von Thailand nach Liberia, Westafrika. Er und sein Begleiter, der ehemalige US-Militärpolizist, erwarten, dass Helfer sie am Flughafen von Monrovia abholen und ihnen Waffen, schwarze Masken und Fahrzeuge für die Morde übergeben.
Ich hatte dann noch, glaube ich, einmal geschrieben, aber dann war er auch nicht mehr online gewesen bei WhatsApp, weil man sieht das ja dann. Da, wann er zuletzt online war, und dann dachte ich ja, okay, kein Empfang da vielleicht auf der Insel oder so, oder vielleicht ist er wieder auf dem Schiff, musste doch kurzfristig dahin.
Aber Dennis Gögel befand sich schon in Gewahrsam der US-amerikanischen Antidrogenbehörde DEA und auf dem Weg nach New York in ein Untersuchungsgefängnis.
Ja, und dann habe ich mir dann die neue Presse gekauft und dann war Dennis gleich auf der Titelseite. Dann bin ich erst mal am Hauptbahnhof zusammengebrochen. Ich saß dann nur auf dem Boden und habe geheult, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Konnte ich gar nicht glauben. Und das ist bis heute auch noch so, ich kann es immer noch nicht glauben.
Gögel wird wegen Verschwörung zum Drogenschmuggel und zum Auftragsmord zu 20 Jahren Haft verurteilt.
Ich habe mich dran gewöhnt. Es ist halt, wie es ist. Man wird behandelt wie ein Tier.
Ich habe mich dran gewöhnt. Es ist, wie es ist. Man wird behandelt wie ein Tier. Denen ist Privatsphäre völlig egal. Wenn man auf der Toilette sitzt, machen die einfach die Tür auf und gucken rein. Bei Durchsuchungen schmeißen die alles auf den Boden und trampeln auf dem Bett rum. Ich könnte so noch 2 Stunden lang weiterreden.
Gögels Vater André lebt heute auf der spanischen Ferieninsel La Palma und betreibt dort ein Restaurant.
Manchmal,
oder sagen wir so, sehr, sehr selten schreibt er mir zurück, wenn ich ihn mal was frage. Aber die meiste Zeit ist da Funkstille.
Ich finde, das gehört sich nicht. Das ist Andres Sohn. Warum kümmert man sich nicht? Das verstehe ich halt einfach nicht. Und werde ich auch, glaube ich, nie verstehen. Will ich auch gar nicht verstehen. Sie sagen, dass Dennis halt selber schuld ist. Er wusste, was er macht. Und ich bin der Meinung, jeder macht Fehler. Aber ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und gerade wenn man in einer Familie ist, sollte man sich immer den Rücken stärken, egal was ist. Aber das sehen wir uns in der Familie nicht alle so.
Gögel will in ein deutsches Gefängnis überstellt werden. Aber bisher haben die US-Behörden seine Gesuche abgelehnt. Gögels Haft endet im Juli 2031. Dann ist er 46 Jahre alt.
Ja, aber er weiß trotzdem, sobald er rauskommt, seine erste Anlaufstelle ist hier bei mir. Und ja, darauf freue ich mich auch, dass wir dann auch die Zeit nachholen können ein bisschen. Haben viel zu reden, ich habe ihm dann hier viel zu zeigen. Und ja, er bleibt ja immer noch hin, mein großer Bruder.